HR-Expertin fragt Führung.
Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar.
Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Ich begrüße ganz herzlich heute bei Eva Ullmann fragt Führung meinen geschätzten und umtriebigen und tatsächlich ungewöhnlich arbeitenden Kollegen Stefan Friedrich. Hallo Stefan.
Hi Eva, grüß dich.
Du bist Dr. Stefan Friedrich als Arzt. Du bist bekannt geworden mit deiner Arbeit zum inneren Schweinehund, der charmanten Comicfigur, dem Günther. Und du bist Mitbegründer und Gesellschaft von der Weiterbildungsmarke Gedankentanken. Stefan, wann hast du zuerst Lust auf Führung bekommen?
Ich kann mich da sehr gut dran erinnern und das ist ein bisschen eine zweischneidige Sache, denn eigentlich habe ich gar keine Lust auf Führung. Ich will einfach, dass die Dinge geschehen, die ich für richtig halte. Und Führung ist eine Art Vehikel. Das heißt, dass meine erste, wenn du streng genommen siehst, meine erste Führungsposition quasi hatte ich fast schon inne, als ich ins Gymnasium kam und meine Klasse mich zum Klassensprecher gewählt hat. Und dann lief ich nach Hause und sagte stolz, ich bin zum Klassensprecher gewählt worden. Meine Eltern sagten, nee, lass das. Bitte morgen hingehen, sagen, davon trittst du zurück, so wie wir dich kennen. Du fängst an, mit den Leuten rumzudiskutieren, das darfst du nicht. Also das heißt, ich habe eher so eine, ich durfte es nicht werden.
Du durftest es von deinen Eltern nicht werden?
Meine Eltern haben gesagt, du legst dich nur mit den Lehrern an, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass du da gut durch die Schulzeit durchkommst. Insofern war das, dann hat sich das, habe ich nicht gemacht, nee, hat sich dann erledigt gehabt. Und dann habe ich das erste Mal während des Zivildienstes so eine Art Leitungsfunktion bekommen. Da war ich also irgendwie zarte 19 und ich sag mal sozial noch nicht so wirklich ausgepegelt.
Das, wie man das so führte, mit 19 halt ist.
Das führte zu Situationen, dass halt der Zivi den Festangestellten dann teilweise Dinge sagt auf eine, nun ja, etwas harsche Art und Weise, sich cool findet, dass er da was zu sagen hat, aber einfach noch nicht die wirkliche Reife dazu hat. Und gut, ansonsten, wie das halt so ist, man studiert, man bekommt so kleine Aufgaben, dann hat man mal auf einer Station als Arzt mit Schwestern zu tun, man führt Patienten, man fühlt sich irgendwann mal eigentlich die ganze Zeit selber, das ist auch klar, man schnallt irgendwann mal, dass es im Wesentlichen um Selbstführung geht. Dann bin ich in die Geschäftsführung eines mittelständischen Textilhandels gewechselt. Das war aus Frust, aus meiner Medizinerzeit, habe ich einen neuen Job gesucht. Ein Bekannter meiner Eltern dachte, Stefan, kannst du gut mit Menschen, ich brauche einen Nachfolger. Also das war der Inhaber des Unternehmens, bin dahin, habe dann das erste Mal Führung nach so einem richtigen krassen Wechsel erlebt, also aus dem medizinischen Umfeld raus in ein freies wirtschaftliches Setting. Und das war eine richtige Befreiung, weil ich da das erste Mal verstanden habe, dass man als Führungskraft wirklich autark auch unternehmerisch denken und handeln kann und sollte und dann auch etwas bewirken kann. Dann so meine nächste erhellende Erkenntnis war, dass ich in der Branche nicht wirklich glücklich bin und dass ich mich dann als Trainer und als Coach selbstständig gemacht habe. Das war 2002.
In der Branche der Medizin.
Genau, und dann in diesem Textilhandel, in dem ich gewesen bin.
Und dann in dieser Branche des Textilhandels, alles klar. Mhm.
Genau, und also da war einfach, ich merkte, das ist nicht meins. Ich habe was gelernt gehabt, aber das ist nicht meins. Ich habe damals schon die Liebe zur Trainings- und Coaching-Branche gehabt und bin dann da rein. Und bin dann dort auch erstmal natürlich als Single-Selbstständiger gestartet, 2002, 2003. Habe dann einen Partner, eine Nichtraucherfirma gegründet, mit einem anderen Partner eine zweite Nichtraucherfirma. Und ging ganz gut. Aber ich, das ist eigentlich paradox an der ganzen Geschichte, ich selber funktioniere am besten, wenn ich autark die Dinge mache, die ich selber für richtig halte. Also ich würde mich am ehesten als so eine Art Künstlertyp bezeichnen, der seine Bücher schreibt, sich seine Gedanken macht, auf der Bühne ganz gut performt und Führung letztlich als eine Art Mittel zum Zweck verstehen muss, dass das halt auch irgendwie einen Hebel bekommt. Und für mich ist es von Anfang an ein Thema gewesen, was sehr stark mit Delegation, Vertrauen abgeben zu tun hat, weil ich eben nicht in den operativen Tätigkeiten drinstecken muss. Heißt aber andererseits wieder, dass ich auch nicht den Anspruch an mich habe, immer genau wissen zu müssen, was richtig ist und in meinem Kopf durchsetzen zu müssen letztlich, also auf der organisatorischen Ebene. Und ich merke halt in den letzten Jahren, wenn ich Führungskräfte-Trainings gebe oder zu dem Thema spreche, dass diese beiden Seiten durchaus nebeneinander existieren können, dass man auf der einen Seite Führung verstehen kann als eine Art gerichtetes Laissez-faire und Dinge entstehen lassen, aber andererseits, dass man immer wieder auf die eigene DNA gucken muss und immer genau definieren muss, um welche Projekte geht es, was ist das Ziel der Projekte, aber dass man dann auch Leute anzieht, die Bock haben, selber was zu machen und die jetzt nicht die nicht den Chef brauchen, der ihnen diktatorisch oder autokratisch Dinge vor die Nase setzt. Also wer selber Denker im Team haben möchte und Umsetzer und eine gute Atmosphäre, dem kann ich einfach empfehlen, sich als Chef nicht allzu wichtig zu nehmen, sondern Dinge in einem bestimmten Rahmen entstehen zu lassen.
Der Jürgen Schulze-Seeger, auch ein Trainerkollege von uns, der formuliert das mal sehr schön, sagte, ich muss mich natürlich irgendwann entscheiden, ob ich Handwerker beschäftigen möchte oder ob ich Gefährten haben möchte.
Ich sehe das nicht nur bei uns in der Trainerbranche. Ich glaube, du kannst es auf viele andere Bereiche auch übertragen. Eigentlich sind das für mich so vier Quadranten, in denen, ich sag mal, Organisationen organisiert sind oder wo es um verschiedene Führungs- und Managementstile geht. Quadrant Nummer eins, das ist für mich der Machtquadrant. Also Ober sticht unter, ich sag dir, was du zu tun hast, du hast bitte zu gehorchen. Also der Chef geht morgens in die Arbeit und sagt, was machen wir heute? Das und das und das und das. Das ist, ich sag mal, bei schlicht organisierten Betrieben wichtig, wenn der Chef wirklich der mit der höchsten Qualifikation ist. Aber wenn du auch Mitarbeiter hast, die das auch brauchen und wollen, eine Ansage kriegen, die kommen da halt hin und warten darauf, dass der Chef ihnen sagt, hier, mach das. Level Nummer zwei oder Quadrant Nummer zwei, das ist für mich der Management-Quadrant, weil wenn du das nicht mehr willst, Nummer eins, dann geht es natürlich um Prozesse. Also du musst dann irgendwas schaffen, was halt wiederholbar ist. Und wenn du als Chef nicht die ganze Zeit im Einzelfall kleben möchtest, weil du bist ja auch immer Nadelöhr des eigenen Unternehmens oder der eigenen Abteilung, musst du halt irgendwann mal Prozesse schaffen, sodass du den Leuten sagst, wenn du die Prozesse abarbeitest, das ist der Normalfall. In diesem Normalfall brauchst du mich nicht als korrigierendes Element. Ja. So, jetzt gibt's aber die nächste Evolutionsstufe. Das ist jetzt das, wo sehr viele Unternehmen danach organisiert sind. Management sind Strukturen, sind Abläufe, sind gleiche Qualifikationen, sind ja bestimmte Regeln innerhalb eines Unternehmens. Der dritte Quadrant, das ist Leadership. Leadership wiederum ist für mich, man hat eine Vision, einer hat eine Idee, setzt die um, geht eigenmotiviert, eigenverantwortlich voraus, man denkt mit, man denkt fächerübergreifend, man denkt sehr, sehr, sehr umsetzungsorientiert. Das hat aber meistens recht wenig mit Prozessen zu tun. Das ist eher so dieses Out-of-the-Box-Ding, was total coole Ergebnisse führen kann, aber in der Summe ab einer gewissen Organisationsgröße halt auch wieder Chaos bedeutet. Mhm. Und der Level Nummer vier, das ist nach meinem Verständnis, ist das Unternehmenskultur. Wo du eine gemeinsame DNA hast, wo du gemeinsame Regeln hast, wo du gemeinsame, wir haben ja Prinzipien hast, gemeinsame Visionen, aber eben auch die Strukturen und Abläufe, um innerhalb dieser Organisation zu funktionieren. Und meine Erfahrung ist, dass du verschiedene Führungsstile in verschiedenen Entwicklungsstadien hast. Eigentlich ist das so eine Art Kontinuum. Also du beginnst bei Macht, dann gehst du zum Management, dann gehst du zum Leadership und als letztes landest du bei der Unternehmenskultur. Und wenn du Mitarbeiter hast, die diese Schritte nicht mitgehen, dann musst du als Führungskraft immer wieder in die vorherigen Quadranten zurückgehen und sie entweder mitnehmen oder mit ihnen so sprechen wie auf dem vorherigen Quadranten. Ja. Also wenn du jemanden hast, der zu dir kommt und sagst, ich bin gewohnt, eine Ansage zu machen und du erzählst ihnen was von Leadership, dann guckt er dich an wie ein Mundkalt und sagt, was meint der? Ja? Dem musst du sagen, okay, pass auf, dein Entwicklungsschritt ist von Level Nummer 1 auf Level Nummer 2. Also bevor ich mit dir über Leadership rede, reden wir erstmal über Prozesse und Strukturen und du hältst dich strikt an das. Ne? Während die in diesem System drin sind, denen musst du erstmal wieder beibringen, dass sie diese Prozesse und Strukturen auch wieder verlassen dürfen, um auf eine nächste Entwicklungsebene zu kommen. Also ich finde das total spannend und es ist wenn man das als Werkzeugkasten betrachtet, immer ein sehr komplexes Ding zu gucken, wo stehen die Einzelnen und wo wollen sie hin.
Jetzt seid ihr mit Gedankentanken ja sehr schnell zu einem sehr großen Team gewachsen, was ich immer sehr beeindruckend finde, weil man das auch gut begleiten muss. Ja, ich durfte in Hannover Professor von der Leyen mit Clinical Research, der ein Team hat, was innerhalb eines Jahres von 10 auf 30 Mitarbeiter gewachsen ist und die schon spannende, also in allen Bereichen spannende Themen hatten, unter anderem, dass mit 10 Leuten natürlich so Kaffeeküchen, Gespräche, Dinge klären, Dinge transparent machen, ganz schnell möglich ist, mit 30 schon mal nicht mehr. Ist, glaube ich, knapp 100 Mitarbeiter.
Im Februar 2020 haben bis 108 Mitarbeiter Stand heute, sind vor ein paar Wochen erst über die 100 gehüpft, sind seit 2012 auf dem Markt. Das Unternehmen ist ja letztlich gegründet worden von mir als so eine Art Spin-off von meiner Speaker-Tätigkeit. Also ich halte Vorträge, da macht man gute Gewinne und man fragt sich, was macht man mit den Gewinnen? Die eine Möglichkeit ist, dass man sich schöne Autos kauft, die andere ist, dass man sagt, ich baue da irgendwas, was bleibt. Ja, genau. So. Und so war das ursprünglich, dass ich einfach dachte, ich will das halt unternehmerisch aufbauen, irgendwas, was sozusagen als komplementär zu mir funktioniert. Und so entstand Gedankentanken und das hat halt doch relativ bald eine eigene Dynamik begonnen, was im Prinzip zeigt, dass das Baby an sich wirkt und funktioniert. Aber was halt auch mal wieder heißt, du musst noch einen Mitarbeiter einstellen, noch einen Mitarbeiter und noch einen Mitarbeiter, neues Geschäftsmodell. Und für mich war das so, dass ich in der Zeit extrem gelitten habe unter diesen beiden Rollen, die ich habe. Auf der einen Seite bin ich Content-Produzent, ich schreibe gerne Bücher, halte gerne Vorträge, Seminare, arbeite gerne mit Menschen, mache mir aber auch total gerne Gedanken. Ich habe eine stark introvertierte Seite. Wenn ich einen Tag draußen bin auf der Piste, brauche ich einen Tag Ruhe, um mich wieder zu sortieren. So, und jetzt hast du plötzlich noch ein Team und das Team will von dir was. Und das war für mich extremst anstrengend und nie befriedigend, weil ich diese Führungsrolle eigentlich da komplett hätte einnehmen müssen in dieser Zeit, was ich aber nicht konnte, weil das Unternehmen von mir als Arbeitskraft abhängig war. Also das heißt, ich musste auch Geld verdienen, damit wir weiter das Unternehmen aufbauen können. Ich bin so ein Freund von organischem Wachstum. Und das ging bis zu einer Mitarbeiterspanne von, ich sag mal, 6, 7, 8 ging es gut. Ja, da hatten wir diese Kaffeehausatmosphäre. Ja. Man setzt sich mal kurz hin, sagt, was machst du, du, du. Aber das geht natürlich nicht, wenn du es langfristig so siehst. Langfristig brauchst du, es ist Führung ein Job, der nichts mit operativer Umsetzung zu tun hat, sondern der einfach, oder du kannst nicht gleichzeitig im System arbeiten und der Spielertrainer klassisch. Das macht keinen Sinn. Du bist entweder Trainer oder du bist Spieler.
Eine große und, Herausforderung für viele in der Weiterbildungsbranche, die natürlich wachsen und wachsen wollen.
Nicht nur in der Weiterbildungsbranche. Ich glaube, bei ganz vielen Selbstständigen ist es so. Viele Selbstständige haben dieses anpackende Wesen. Das heißt, die sagen, ich weiß, was richtig ist und das macht die groß. Aber dann ist es halt auch ein Wachstumsgrenze, weil sie selber das Nadelöhr ihres Unternehmens werden. Dann sagt man, oh, ist schon ganz nett, wenn ich jemanden hätte für die Buchhaltung oder für Kundentelefonate oder jemand, der mir meine Sachen organisiert. Aber die müssen ja auch organisiert werden. Ja. Und wenn du diesen Weg jetzt konsequent weitergehst, kommst du um eine Führungsstruktur und langfristig um Abteilungen und um Organisationsaufbau, kommst du einfach nicht drum rum. Das heißt aber, dass du deine eigene Rolle entweder anders definieren musst oder es heißt, dass du dich selber personell so aufstellen musst, dass du eine solche Struktur entstehen lässt oder dass du es einer solchen Struktur gestattest, sich zu bilden. Und das ist etwas, wo ich merke, dass ganz viele Selbstständige oder Unternehmer, Kleinunternehmer, in Anführungszeichen Kleinunternehmer, mit diesem Rollenverständnis hadern, weil sie dann halt eben nicht in allen Details drin hängen können, weil sie dann halt vertrauen müssen, weil sie dann halt kompetente Mitarbeiter finden müssen, weil sie dann halt auf Qualität achten müssen. Das streichelt dann auch das Ego ein bisschen weniger. Ne? Wenn der Mitarbeiter kommt und sagt, hey Chef, was soll ich denn tun? Dann sagst du als Single-Chef oder mit 2, 3 Leuten sagst du noch so und so und so und so und die machen das alles. Wenn du aber wirklich gute Leute haben willst, dann musst du die so weit bringen, dass die eben selber alles machen. Heißt aber, dass du selber im Einzelfall davon ausgehen darfst, dass die Dinge nicht immer so sind, wie du sie willst. Und es ist auch völlig okay, weil du willst ein lebendes System haben. Und dann habe ich damals den Alex Müller kennengelernt, der ein Seminarteilnehmer gewesen ist, der damals bei Robert Betz gerade draußen war. Der hatte dort die Geschäftsführung von Robert Betz gemacht über einige Jahre und da erstaunliche Erfolge erzielt. Wir hatten einen Draht zueinander und Alex ist ein bisschen so komplementär zu mir. Also ich bin so der Kreative, der Seminare und Vorträge gibt und die an die Branche andockt. Und also ich beschäftige mich unheimlich gerne auch mit diesen ganzen Gedanken bei uns in der Branche. Und Alex ist halt so eine Art Manager, Architekt, Unternehmer, der sagt, lass mich mal mit den Inhalten in Ruhe, aber lass uns mal überlegen, wie machen wir das Baby groß. Und es war ganz, ganz spannend am Anfang, weil natürlich die Mitarbeiter alle mich gewohnt waren, quasi am Kaffeetisch auf Zuruf und sehr emotional führt und sagt, machen wir so und so und so und so. Und dann sagen alle, jo. Ganz selten gab es mal ein Nein, aber was natürlich auch dazu führt, dass die Leute auch ihre, ich sag mal, Nischen hatten, in denen sie sich eigentlich ganz, ganz wohl fühlten und so ihre man hatte keinen solchen Performance-Zwang, weil der Chef trägt's ja irgendwie noch. Ja? Und jetzt kommt da einer daher, der sagt, ich verstehe Management völlig anders. Lass uns mal bitte auf die nächste Ebene gehen. Wir brauchen Prozesse, wir brauchen Transparenz, wir brauchen strukturierte Kommunikation. Wir müssen uns von Stefan als Entscheidungsträger lösen. Und wir müssen, ja, was haben wir erst gemacht? Business Model Canvas, so die ganze Unternehmerreise halt, ja. wo du jeden mit reinnimmst und jeden mitdenken lässt und wo du dann merkst, von Wachstumsschritt zu Wachstumsschritt passen auch bestimmte Menschen einfach nicht mehr dazu, während andere plötzlich komplett dazu passen. Und jetzt ist witzig, jetzt haben wir mittlerweile Unternehmensgröße von 108 Leuten und wir ziehen so langsam so die richtigen High Professionals an. Also die Leute bei uns sind jetzt bei Facebook gewesen oder bei McKinsey oder haben selber schon Startups gegründet und verkauft oder waren bei Amazon in leitender Funktion. Und du merkst einfach, wie dieser Professionalisierungsweg, das ist eine Reise, die jeden Monat anders ist. Jeden Monat hast du andere Herausforderungen, andere Wachstumsgrenzen. Ganz viel sich organisieren, sich finden, ganz viel miteinander reden. Also das ist unser Geheimnis sozusagen. Wir haben ganz strikte Feedback-Mechanismen, ganz viele Daily Huddles. Wir haben Jour Fixes. Wir haben mittlerweile eine Führungsstruktur, die über zwei Ebenen geht, wo es feste Feedback-Loops gibt. Wir gucken, dass wir total transparent sind. Wir haben digitale Systeme, wo sowohl die Kommunikation sehr transparent ist, als auch die KPIs. Also wir arbeiten sehr stark mit Zahlen, die auch für jeden transparent sind, so dass einfach jeder weiß, wo er gerade auf der Reise steht. Das ist ein Challenge, aber du ziehst dann halt mit der Zeit wirklich Performer an. Und mittlerweile haben wir das klingt jetzt ein bisschen großkotzig, das will ich gar nicht sein, aber mittlerweile haben wir echt so eine Einstellbewerberquote, also Bewerber auf 100 Bewerbungen stellen wir einen ein.
Das ist ja eine beeindruckende Quote, ja.
Das ist vor allem krass, weil du halt auch diesen Prozess wieder schaffen musst, ja. Wir haben jetzt mittlerweile so ein mehrstufiges System. Wir haben eine Personalabteilung. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Personalabteilung haben würde.
Na, bei 100
das ist ja, aber war nie angedacht. Ja. Mittlerweile weiß ich einfach, wie der Bewerbungsprozess. Die Leute müssen durch ein bestimmtes Türchen rein, dann gibt es verschiedene Siebestufen, da gibt es Telefonate, wer kommt, wird ernsthaft in Betracht gezogen, dann werden die sozusagen auf Teamfit und Sociability sozusagen gecheckt, dann gibt es verschiedene Gespräche mit verschiedenen Mitarbeitern und das kommt halt wirklich nur 1% durch. Und die dann aber ins Team reinkommen, das ist dann teilweise magisch. Ich habe immer wieder so Erlebnisse, dass ich bei einem Meeting drin sitze und einfach nur wie ein Mäuschenspiel und mal guck, was passiert hier. Und dann einfach 95% der Entscheidungen und Sätze, die da fallen, die würde ich genauso fällen. Und merkst aber, dass was du darüber denkst, fast deckungsgleich ist mit dem, was dein Team über die Dinge denkt. Mhm. Und das ist ein faszinierendes Gefühl, das ist großartig.
Wir hatten uns auf dem Kick-Forum im Süden kennengelernt, auf dem Marketing-Forum, wo du nach mir einen Vortrag gehalten hast. Wenn ihr mit 100 Mitarbeitern arbeitet, zu einem klassischen Unternehmen, was eben auch intern E-Mails schreibt, du sagtest, du hast ein Chat-System, wo sich Mitarbeiter Themen rausnehmen. Kannst du da noch zwei Sätze drüber verlieren?
Ja, das ist aber die Frage, wie du Kommunikation so transparent machst, dass du eben keine Wissensmonopole hast oder dass die Leute immer auf selber sich relativ schnell in Themen rein recherchieren können. Und wir arbeiten mit Slack, das ist relativ auch verbreitet mittlerweile. Das ist letztlich eine Art Chat-System. Bei E-Mails, weißt du, kennst du ja, mein A schreibt B eine E-Mail mit 20 Anhängen dran und dann kommt noch C und D mit rein, damit man sich rückversichert und am Ende guckst du in dein Postfach am Tag und weißt eigentlich 80% von dem musst du gar nicht lesen oder das ist einfach nur digitaler Schrott oder verwirrt deinen Fokus. Und deswegen ist es bei uns so, dieses Slack ist halt eine Art, ja, wie so eine Art Facebook oder wie so eine Art WhatsApp, wo verschiedene Channels drinnen sind und du kannst zum Beispiel einen Channel heißt dann Finanzen oder ein Channel heißt Business Factory Online bei uns von unserer selbstständigen Ausbildung oder ein Channel heißt, was weiß ich, Random oder Allgemein oder Geburtstagschannel oder was weiß ich. Also zu allem kannst du Channels eröffnen und dann kannst du dich zu diesen Channels anmelden. Und immer wenn dann irgendetwas gepostet wird, dann kriegst du halt eine Benachrichtigung. Achtung, hat gerade jemand im Video Geburtstag oder im Business Factory Online Channel steht drin, wir brauchen die und die Info. Wer hat die? Oder Marketingkanal so und so. Und du guckst halt von Zeit zu Zeit in das Ding rein, siehst deinen Thread, also siehst deinen Kommentarverlauf, bist immer im neuesten Stand, kannst transparent nachvollziehen, was passiert und kannst halt auch gezielt kommentieren. Und das ist sowas wie eine ständige Kommunikationsplattform, ständige Austauschplattform. Das System Firma weiß halt sehr schnell, was gerade überall los ist.
Das kann ich mir bei so Bereichen wie, natürlich, wer hat Geburtstag, was machen wir? Und bei solchen kreativen Bereichen wie, welchen Online-Kurs macht gerade Stefan, macht gerade Tim, macht gerade Maxi? Also was machen wir an neuen Online-Kursen? Wie sieht's mit der App aus? Also das kann ich mir bei solchen kreativen Bereichen super gut vorstellen. Meine Frage ist, macht ihr das auch, wenn du sagst Finanzen, bei operativen Dingen wie Kunde X hat angerufen, muss ein Angebot kriegen, Kunde klar. Y, Finanzen, Jahresbericht muss gemacht werden, die Finanzen müssen zum Steuerberater. Also das macht ihr quasi konsequent mit allen Themen, völlig egal ob operativ.
Das machen wir mit allen Themen, aber weißt du, wenn die Finanzen zum Steuerberater müssen, um bei dem Beispiel zu sein, wir haben letztlich auch eine ganz normale Finanzabteilung, da sitzen dann einige Personen auf einigen Quadratmetern bei uns im Büro miteinander und dann sagen sie sich schon gegenüber über den Tisch, Achtung, braucht das und das. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand aus einem anderen Stock sagt, hey Leute, hat der Kunde so und so die und die Rechnung bezahlt, brauche ich kurz das Info, dann schreibt er das da rein und dann sagt die Finanzabteilung ja oder nein. Mhm. Oder wenn die Finanzabteilung sagt, hey, wir brauchen jetzt von alle Kreditkartenabrechnungen, Achtung, hiermit ergeht ein Rüffel, bitte seid da ordentlicher, dann geht es über diesen Kanal. Also du hast 1000 Möglichkeiten, dieses Dingens zu nutzen. Natürlich läuft nicht alles über diesen Kanal. Natürlich gibt es auch sehr viele direkte Gespräche, sehr viele Meetings bei uns. Ich glaube das ist die Kultur miteinander zu sprechen ist relativ ausgeprägt bei uns. Aber eben auch etwas, was wieder mit Transparenz zu tun hat. Und wenn du es ernst meinst, dass du ein Unternehmen siehst als eine lebendige, als einen lebendigen Mechanismus oder Organismus von Menschen, die selber alle Leistung bringen, kommst du um sowas nicht drumherum. Du musst ja eine Informationskultur schaffen. Also ich glaube, diese Zeiten, wo der Chef die Infos bündelt und dann Entscheidungen trifft, ja, das kann man machen, aber dann ist halt der Chef immer das Nadelöhr des Unternehmens und vor allem wirst du keine Performer anziehen.
Nein, du musst es immer kontrollieren. Ne? Also es gibt ja trotzdem auch beeindruckende Geschichten von sehr patriarchisch geführten, ja, wenn ich Wirt nehme oder Rittersport oder völlig egal, also auch patriarchisch geführten Unternehmen, die sehr gewachsen sind, sehr erfolgreich waren. Also ich bin jetzt gar kein Fan davon zu sagen, früher war alles schlecht und heute ist alles besser. Das ist
nimm mal den Wirt. Ich glaube, der Wirt ist ein schönes Beispiel. Wirt hat sich bis ins hohe Alter noch mit seinen Außendienstlern in die Autos gesetzt und ist mit denen rausgefahren. Das kann man machen, muss es aber nicht machen. Nach meinem Verständnis geht es hier darum, ist vielleicht ganz gut als symbolischer Akt, aber nach meinem Verständnis geht es darum, dass man sich irgendwann mal committet, wie ist unsere Unternehmenskultur? Was für Leute wollen wir haben? Wie sollen die ticken? Und dann musst du sie arbeiten lassen. Und jetzt sind wir bei diesem Paradigmenwechsel Generation Y, Generation Z, weg vom Befehlsempfängertum hin zum sinnorientierten, eigenständigen Arbeiten. Und deswegen haben wir auch keine Schwierigkeiten, Personal zu bekommen. Wo andere sagen, ich brauche keine Ahnung, wie du die jungen Leute kriegst oder die guten Performer kriegst oder wieso melden die sich bei euch? Alter, hä, die dürfen bei uns arbeiten.
Ja. Meinst du, das würde in der Klinik, um mal die Branche zu wechseln, genauso funktionieren wie in der Weiterbildungsbranche?
Ich bin überzeugt davon. Eine Klinik, woran kranken Kliniken? Also ich bin ja schon eine Weile draußen, aber ich habe natürlich noch Kontakt mit vielen anderen. Kliniken sind letztlich so eine Art, nennen wir es mal, militärisch organisierte Firma. Ja, also da gibt es einen Chef, einen Unterchef und dann gibt es da ganz viele, die in Reihe und Glied zu stehen haben. Das ist die klassische Struktur in Kliniken.
Ja, und auch das natürlich ganz viel Notwendigkeit, die du nicht steuern kannst, weil du natürlich nicht weißt, welche Krankheit zu welchem Zeitpunkt reinkommt oder Patienten.
Ja, aber das kannst du sozusagen budgetieren. Ne? Du weißt ja, Budget, so und so viele sind jetzt in der Notaufnahme, so und so viel. Das geht schon. Das ist, glaube ich, das gehört einfach zum Berufsbild dazu. Was ich halt für schwieriger halte, ist, dass du auf der einen Seite sehr viele Verwaltungsvoraussetzungen erfüllen muss. Das sind sehr bürokratische Strukturen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, in der Klinik, von der ärztlichen Seite her, als Arzt lernt man ja nicht Führung, sondern du wirst ja Facharzt, dann wirst du Oberarzt und dann bist du irgendwann mal Chefarzt, hast dich aber, wenn es dumm läuft, mit dem Thema Menschenführung niemals auseinandergesetzt. Also gerade Medizin, ich kenne keine aktuellen Zahlen, aber ich glaube, dass durchaus so um die 50% letztlich nicht als Arzt arbeiten, obwohl sie studiert haben. Und das ist einfach eine riesige Verschwendung von menschlichen Ressourcen. Oder viele, die in den Kliniken drin sind, gehen dann frustriert wieder raus und sagen, das ist nicht meine Art zu arbeiten. Und das ist halt schade, weil dadurch dann auch wieder Performer auf der Strecke bleiben. Ja. Bei mir, also ich hatte einen super Chef, weißt du, der war prima. Letztlich bin ich aus meinem Uni-Klinik-Anstellungsverhältnis raus, weil ich halt auch meinen eigenen Kopf habe und ich mir auch nicht sagen lassen wollte, du forschst jetzt hier, du forschst jetzt da, so, dann gehen die halt weg, die guten Leute.
Das heißt, du sagst schon, das System, was sich bei euch entwickelt, würde sich auch auf andere Branchen übertragen lassen, beziehungsweise passiert ja auch in anderen Branchen, ähnlich wie bei euch, total viel, was Führungsstruktur, was Abteilungsstruktur angeht. Also ich finde, deine Zusammenfassung, es entwickelt sich von einem Befehlston zu einem sinnorientierten Arbeiten. Das ist ja was tatsächlich auch schon den Arzt und Therapeuten Viktor Frankl beschäftigt hat, der ja das Konzentrationslager zum Beispiel überlebte und dann die Logotherapie entwickelte und sagte, das Fehlen von Sinn ist das, was Menschen krank macht. Also das Stiften von Sinn, das Wiederfinden von Sinn ist etwas, was Menschen beflügelt und tatsächlich auch, also erstmal die Grundvoraussetzung für Gesundheit ist. Das finde ich eben spannend, dass sich das auch in Unternehmen verändert. Genau, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde gequatscht und eigentlich wollte ich ja ganz unbedingt mit dir über Humor sprechen. Was bedeutet für dich Humor?
Oh, weil, ja, das ist eine allgemeine Frage, die ich so gar nicht beantworten kann. Ich glaube, dass es ganz viele verschiedene Facetten gibt von Humor und auch verschiedene legitime Facetten. Für mich, ich glaube, ist Humor eine Art Grundhaltung, das Leben mit einer gewissen Leichtigkeit zu nehmen, aber nicht, das bedeutet nicht, dass man ein Leben nicht ernsthaft nimmt. Ich bin selbst zum Beispiel ein total ernsthafter Typ, sieht man nicht immer, wenn ich auf der Bühne bin, aber ich bin wirklich, also ich mache mir sehr viele Gedanken, viele Dinge sind mir wirklich sehr wichtig und daraus entwickelt sich aber eine Haltung, damit umzugehen und das ist bei mir prinzipiell eine humorvolle, also dass man mal fünfe gerade sein lässt, dass man bereit ist, über sich zu lachen, zu schmunzeln, dass man auch auf die komischen Seiten im Alltag guckt, diese bestehen lässt und sich letztlich doch nicht für so ernst nimmt. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du das draußen siehst. Bei mir äußert sich das manchmal in einer gewissen Flapsigkeit oder dass ich über Dinge lache, einfach mal mich weigere, über gewisse Dinge mich zu ärgern. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch wirklich auf den Tisch hauen kann und richtig sauer werden kann. Mhm. Bei Vorträgen, natürlich, ich habe gerne mal Gags dabei. Am liebsten mag ich es, wenn sich Komik oder lustige Situationen aus dem Moment entstehen und man lässt sie einfach sich entwickeln. Wobei ich die aber meistens jetzt nicht direkt ansteuere. Klar habe ich teilweise Vorträge oder Seminare, die gespickt sind mit Gags. Das finde ich auch immer total lustig, wenn die Leute lachen. Und das ist energetisch, fühlt sich das gut an, aber es darf kein Selbstzweck sein. Also es ist keine Comedy, was wir machen. Ja. Auch Führung ist Führung darf man mit Humor voll machen. Humor ist wie so eine Art Defibrillator für deine Gedanken, wenn sich so bestimmte Erregungen kreisen und du ärgerst dich oder du kommst nicht raus, dann darf man mal lachen oder man darf mal in die Metaebene gehen. Das ist für mich in der Summe, glaube ich, am ehesten Humor.
Spannend, weil so all das. Da bist du schon mittendrin auch in den Vorteilen von Humor für Führungskräfte. Ja, ich finde auch, dass der Humor das Thema verpacken oder dem Thema dienen darf, aber der Humor ersetzt eben auch nicht deine Klarheit, tatsächlich auch deine Fähigkeit, dich durchzusetzen, Dinge auf den Punkt zu bringen. Also dieser, was du beschreibst, diese Ernsthaftigkeit, die Tiefe, die Humor immer ergänzt, aber auch nicht ersetzt. Also für mich ersetzt Humor eben auch nicht eine gute Führungsstruktur oder eine gute Abteilungsstruktur oder thematisch eine gewisse Klarheit. Ja, also das ist die Besonderheit, wenn es sehr hierarchisch sehr große Abhängigkeiten in der Klinik oder auch in einem Konzern gibt, dass wenn dann die Führungskräfte einen Witz machen, die Mitarbeiter lachen, weil sie von ihnen abhängig sind und nicht, weil sie es lustig finden. Also auch das.
Genau, und das ist halt peinlich. Das ist ja. Ab einem gewissen Grad der sag ich mal, Sensibilität und der sozialen Intelligenz merkt man halt schon, dass solche Dinge dann bescheuert sind. Da wird gelacht, der Chef macht einen Witz, alle machen und denken sich so, ach, lass mich mit dem Blödsinn in Ruhe. Also das ist, glaube ich, nicht damit gemeint, dass man durch technischen Humor oder durch Witze oder Gags und jetzt wollen wir alle mal gut drauf sein, was bewirkt. Ich glaube eher, wenn es beim Humor in der Führung geht, dass es um eine Art innere, lockere, gelassene Haltung geht und dass man Absurditäten auch mal wahrnehmen darf, bewusst wahrnehmen, über sie schmunzeln darf und sich selber nicht bei all dem, wie gerne wir uns wichtig nehmen, eben das nicht tun sollten.
Ja, jetzt hast du schon beschrieben als Redner zwei verschiedene Arten von Humor. Da hast du auch schon einen sehr genauen Blick, finde ich. Zum einen, dass du Gags oder Geschichten mitbringst. Du hast auch immer ein hohes Interesse unserer Teilnehmer oder Coaches, den Humor on stage zu bekommen, also ihn zu planen. Und auf der anderen Seite finde ich, wenn man es kann, dass so ein zufälliger Moment entsteht und man das Angebot, was man auch vom Publikum kriegt, nutzen kann, finde ich, ist man auch sehr offen für Humorangebote, weil du ja deine Planung für einen Moment zur Seite legst und auf was reagierst, was im Auditorium passiert. Ja, dieses Angebote nutzen, das finde ich auch, die Fähigkeit zur Schlagfertigkeit, zur Spontanität, da die wachen Augen zu haben, das finde ich immer die Voraussetzung dafür, dass das auch gelingt, dass man überhaupt spontan was humorvoll verwandeln kann.
Und das hat dann wiederum was damit zu tun, dass du eine gewisse innere Coolness hast, dass du ich sag mal, auch in deinem Thema drin bist, dass du eine gewisse Sicherheit hast. Also gerade wenn es jetzt um fachlichen Austausch geht, in einem fachlichen Setting auch als Führungskraft dann auf humorvolle oder auf Humorangebote zu reagieren, bedeutet, dass du in einem inneren Hochstatus sein musst, dass du dir deiner selbst sicher sein musst. Ja. Bedeutet aber auch wiederum, dass diese ganzen Unsicherheitsthemen, dieses ganze, ich mach mal Humor so als Trick oder als Werkzeugkoffer, auch nur an der Oberfläche krass. Tiefe innere Haltung.
Ja, unbedingt. Und Humor kann Humortechniken bedeuten. Humor heißt für mich aber auch immer Haltung und das eine ohne das andere. Ich kann rein technisch arbeiten, aber wenn ich keine Haltung gegenüber den Menschen dahinter habe, dann werden Humortechniken auch manipulativ, wie natürlich alle anderen Instrumente. Machst du auch geplanten Humor mit Mitarbeitern als Führungskraft, wenn du sagst, auf der Bühne bringst du auch Geschichten und Gags mit?
Ich würde unterscheiden, also als Führungskraft oder bei Seminaren und bei Vorträgen. Also bei Seminaren und Vorträgen gibt es natürlich immer wieder geplante Elemente, die vorbereitete Gags, die man schon 100-mal erzählt hat, wo man genau weiß, wenn man dem und dem Rhythmus spricht oder als Speaker auf der Bühne. Das ist einfach Handwerkszeug. Das gehört dazu. Wie jeder Comedian, jeder Schauspieler hast ein Set von bestimmten Formulierungen, wo du genau weißt, das kommt so und so rüber. Jetzt, je offener solche Formate sind, beispielsweise bei einem Seminar, bei einem Workshop oder auch in einem Coaching, kannst du sowas entweder mal frei einstreuen lassen oder aber auch, und das ist die Königsdisziplin, wie du gerade gesagt hast, du lässt Szenen sich entwickeln und nimmst sie auf und man arbeitet mit den Absurditäten des Moments. Ein Beispiel. Ich habe es gerade wieder in einem Seminar gehabt. Da ging es darum, dass ein Mitarbeiter, dass ein Teilnehmer etwas auf einer Bühne präsentieren sollte. Ein ging um eine Unternehmensvorstellung. Und der hat echt gekämpft. Und sagt er, dann sage ich, und bist du besser geworden? Sagt er, ja. Und ich sage, genau, und deswegen machen wir es gleich nochmal. Ja, so. Es ist Lachen, alle lachen. Es ist natürlich eine... Ja klar, das ist einfach eine Methode. So, dadurch, dass man es so macht, genau deswegen machen wir es gleich nochmal, lachen alle und er kann es annehmen. Das sind aber so tausend solcher kleinen Dinge, die entwickeln sich im Laufe der Zeit. Und das hat wieder was mit Sicherheit in der Rolle zu tun, in der ich dann bin. Das hat dann wieder was mit dem Vertrauen zu tun, dass der Teilnehmer mir gegenüber sagt, okay, wenn der Friedrich das meint, dass es wichtig ist, dann mache ich da halt mit. Das muss alles vom Tisch sein, ja? Diese ganzen Fragezeichen. Dann geht das. Und genauso im Führungsalltag. Also na klar, wenn ich mal mit einem Mitarbeiter zusammen bin, dann wird auch mal gelacht. Das darf durchaus sein. aber das sind dann natürlich keine vorbereiteten Sachen. Ich sehe an, sage, Achtung, Besprechung, ich habe folgenden Witz gelesen.
Nee, also genau, mir geht es gar nicht um die so fünf Witze, aber tatsächlich manchmal, wenn ich eine schwierige Besprechung habe oder ein Akquisegespräch oder wir sind quasi in einer Verhandlung und ich weiß vom Grundrhythmus her mit einer heiteren Anekdote, mit einer Geschichte, die ich manchmal auch auf dem Weg zum Kunden mir überlege. Also da geht es gar nicht um die drei Gags, die ich irgendwie aus dem Witzebuch klaue, sondern tatsächlich, was habe ich erlebt, was ist mir Humorvolles passiert, worüber stolpere ich, wenn ich in das Unternehmen komme, das gucke ich tatsächlich auch sehr viel, um zu wissen, es wird ein schwieriges Gespräch und ich habe ein, zwei Dinge mit. Das mache ich tatsächlich manchmal auch geplant und weiß natürlich nicht, ob die funktionieren. Ja, aber ich mache das sehr intuitiv, sehr spontan, weiß aber auch, ein, zwei Geschichten aus den letzten Tagen, die gut zu mir passen, können Humormaterial sein, was ich im Zweifel in petto habe. Ja? Und dann entscheide ich sehr situativ, benutze ich die oder benutze ich die nicht. Was machst du, wenn du merkst, gegenüber einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, du hast Humor gemacht, aber der andere versteht es nicht?
Ja, ich bin auch manchmal so flapsig, dass ich dann übers Ziel hinausschieße und sage, ja, okay, sorry, war nicht so gemeint. oder dass ich sage, okay, es sollte ein Witz sein. Also ich löse das dann auf. Ja. Aber es ist bei uns auch eh so, wir haben eher so ein Frolegen-Verständnis. Ja, so Freunde und Kollegen. Es ist eher alles auf Augenhöhe. Man duzt sich. Ich bin Stefan. Ich bin nicht der Inhaber oder Herr Dr. Friedrich oder sowas, sondern ich bin Stefan. Ich bin auf Augenhöhe. Ich bin ganz normal und in der Rolle rede ich dann auch mit allen. Also, ja, weißt du, deswegen, die merken schon, ist es ein Witz oder ist es kein Witz? Und wenn Witz nicht zündet, dann zündet er halt nicht. Aber das tust du auch nicht, wenn er
mit anderen.
Ja, tut auch nicht weh. Also, ich glaube aber auch, dass als Inhaber von so einem Unternehmen oder in einer Unternehmenskultur wie bei uns ist es viel leichter, als wenn du in einem tradierten Unternehmen bist und du musst dir jetzt Humor beibringen oder du kämpfst jetzt, da ist dann die Mitarbeiterin Frau Schnickenluck und die ist so ein bisschen reserviert und kühl und schüchtern. Du willst die jetzt mit Humor aufknacken, ja? Oder mach's mal ein bisschen locker. Das kommt ja bei uns in der Form gar nicht vor, weil alle unsere Mitarbeiter ohnehin relativ ähnlich ticken. Ja?
Und weil das heißt, ihr eine Grundentspannung auch als Unternehmen habt, habe ich so das Gefühl.
Genau, das heißt, da ist eine gewisse Grundhaltung sowieso da. Also langfristig geht es sowieso immer nur über Unternehmens-DNA, über Unternehmenskultur und dann wieder über Mitarbeiterauswahl, über etwas passt oder etwas passt nicht. Und was uns halt auch ganz wichtig ist bei Gedankentanken, ist, dass wir keine Stinkstiefel im Team haben. Also das ist etwas, was sich auch relativ als einen feinen Mechanismus herausgestellt hat. Es kommt ein neuer Mitarbeiter, der geht durch sämtliche Hürden durch, fliegt unter dem Radar, scheint gut zu sein. Und dann kommt es halt manchmal vor, so alle paar Einstellungen, dass die Mitarbeiter dann zu ihren Führungskräften gehen und sagen, der ist nicht so, wie er getan hat. Der ist nicht so locker, so passt nicht, oder hier hat er gemotzt, oder wir hatten vor kurzem eine Mitarbeiterin, die super alles hinbekommen, und dann fängt die auf einmal an, mit so kleinen Situationen über beispielsweise Programme, die wir uns ausgesucht haben, zu motzen und zu schimpfen auf eine extrem despektierliche Weise, wo man sich einfach im Team anguckt und sagt, das ist nicht unser Ton. Mhm. Ja? Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, ja, komm, ist egal, geh mal, die schleppen wir mit. Oder aber du sagst von vornherein, pass mal auf, das ist nicht unser Ton, das gefällt uns nicht, das ist uns zu verbissen oder das ist uns zu despektierlich oder nicht respektvoll genug. Bitte korrigier das. Und das ist tatsächlich, solche Dinge sind bei uns ein Hauptgrund dafür, dass man auch wieder aus dem Team fliegt.
Spannend.
Das ist nichts von oben herab. Das kommt Mitarbeiter kommen und sagen, ich habe keinen Bock mit der oder mit dem zu arbeiten. Scheiße für die vielleicht die tollsten Performer sind, aber die sind halt nicht teamfit, nicht teamfähig.
Ja, und das sagt ja was über eure, wie du auch sagst, Unternehmenskultur, sagt was über eure Haltung, auch Haltung gegenüber Menschen, sagt eure Haltung der Heiterkeit und Gelassenheit, und damit hast du ja auch tatsächlich eine Erlaubnis zu Humor. Also ich mache oft die Erfahrung, du musst den Menschen gar nicht Humor beibringen, aber es gibt natürlich Unternehmenskulturen, wo der Chef sagt, wo gelacht wird, sind noch Reserven, ja, oder wo die Gesamthaltung. Da mache ich halt auch nicht zu viele Witze, weil ich denke, dann kriege ich noch drei Aufgaben aufgebrummt, ja, während es bei euch das Nützliche, das Schöne, einander wertzuschätzen als Teil der Kultur, und wenn jemand zu viel meckert, dann passt es nicht zum Gesamtteam. Das wirkt sich ja tatsächlich auch auf den
Humor aus. Also ein Beispiel. Das ist auch wieder so ein Teil unseres des austarierten Systems. Wir haben jetzt beispielsweise ein Projekt begonnen, das klingt jetzt vielleicht völlig bizarr und komisch. Wir haben jetzt ein Projekt begonnen, wo sich die Mitarbeiter gegenseitig digital anonymisiert negatives Feedback geben sollen, weil die teilweise zu verkuschelt sind. Die sind teilweise zu nett zueinander. Und jetzt haben wir gesagt, das kann ja nicht sein. Bitte kritisiert euch doch mal. Und dann gab es die ersten zaghaften Versuche. Und dann sagen, bitte, also wenn wir alle wachsen wollen und uns weiterentwickeln wollen, dann müssen wir auch mal unangenehme Dinge aussprechen. Und also so intensiv, das ist vielleicht die Kehrseite der Medaille, dass man überharmonisch wird, das kann es dann natürlich auch nicht sein. Mhm. Aber ein Beispiel, was es, glaube ich, ganz gut zeigt, was wir, warum uns das so am Herzen liegt. Ich habe das von Beginn an gemacht, zum Beispiel, dass ich mit den Mitarbeitern einmal im Jahr irgendwo in ein Hotel gefahren bin, irgendwo ein schönes Hotel, und dann machst du halt strategische Arbeit im Hotel. Das waren auch richtig gute Hotels, und je mehr du wächst und wächst und wächst, desto mehr merkst du, oh, das wird richtig teuer. Du fragst dich immer, was hast du mit 10 Mitarbeitern oder mit 20 Mitarbeitern? Scheiße, ich bin nur 50 Mitarbeiter. Echt, gehst du irgendwo hin in ein Hotel und zahlst das? Eine Woche Arbeitsausfall. Wir haben festgestellt, das ist mit die sinnvollste Investition ins Unternehmen, wenn du alle mit an Bord hast, alle an strategischen Fragen mitarbeiten. Das ist eine Identitätswucht, die du da erreichst, das ist großartig. Und wir haben jetzt den Sommer, werden wir die bizarre Situation haben, wenn unsere Einstellungspläne noch so aufgehen, wie wir das gerade vorhaben, dass wir im Sommer mit einer Mannschaft von irgendwas zwischen 125 und 130 Leuten einen kompletten Flieger chartern werden und eine Woche nach Mallorca fliegen.
Super.
So, jetzt sagen viele, ist das unternehmerischer Wahnsinn? Nee, wir glauben, es wäre unternehmerischer Wahnsinn, das nicht zu tun. Weil wir das jedes Jahr festgestellt haben, was das für unsere Identität und für unser Team bedeutet. Das gehört dazu. Es gehört auch dazu, dass wir uns da ein passables Hotel aussuchen, wo es dann ein leckeres Buffet gibt und einen Pool gibt und wo wir dann tatsächlich abends mal an Ballermann gehen zum Saufen. Und auf den Tischen tanzen, ja, oder jetzt ist hier gerade, übermorgen ist Weiberfastnacht in Köln. Es ist normal, dass du als Team dann eben ab 11.11 Uhr Party machst und dann geht man gemeinsam raus zum Feiern. Dann kommen die Leute verkleidet ins Unternehmen. Das muss man, das muss man dann schon auch so sehen. Das ist bei uns Kultur und das muss man mögen und man muss reinpassen.
Ja, das ist so ein Mini-Beispiel, finde ich auch, schon tatsächlich vor ein paar Jahren, als es auch so euphorisch wurde, die WM zusammen zu gucken, was da in unterschiedlichen, also es ist nur ein kleines Beispiel, aber es war für mich sehr bezeichnend, weil es natürlich Unternehmen gab, die haben nicht erlaubt, dass man in der Arbeitszeit Fußball gucken kann. Es gab Unternehmen, die sagten, da kommen wir gar nicht vorbei, ja, eine Stunde zusammen Fußball gucken ist für die Gesamtstimmung auch super, dann machen halt alle noch 3 Stunden weiter. Und da, wo es verboten wurde, da wurde dann halt heimlich Fußball geguckt, ja, Leute haben sich krank gemeldet, haben Beerdigungen vorgeschoben, also da sind echt zum Teil total skurrile Sachen passiert.
Ich denke, wie
kann
absurd.
Man als Unternehmer da so dran vorbeigucken? Ja?
Ich glaube, dass die Unternehmer das in den seltensten Fällen sind. Die Unternehmer sind in der Regel, haben ein Gespür für sowas. Meistens sind es aber die Führungskräfte, die nach Regeln spielen wollen, so die möglichst alles richtig machen wollen. Und dann hast du eine kleine Prise Fußballunverständnis und eine kleine Prise Pedanterie. Und dann sagt man ganz schnell, das gehört nicht zur Arbeitszeit dazu. Dann gehört noch so eine kleine Prise soziale Inkompetenz dazu und dann hast du plötzlich die ganz giftige Mischung.
Und schon passieren seltsame Sachen. Es gibt eine spannende Studie von Alexander Pundt, 2016 veröffentlicht, der sagt, der guckte sich tatsächlich Strukturbedürfnis als Voraussetzung für Führungskräfte im Zusammenhang mit Humor an. Also er hat geguckt, sehr strukturbedürftige Mitarbeiter können weniger mit Humor des Chefs oder der Chefin anfangen als weniger strukturbedürftige. Die gute Nachricht war, man macht jetzt auch nichts kaputt, aber tatsächlich glaube ich, dass manche Konzernstrukturen, während bei euch eher, also nicht weniger Struktur, aber sehr selbstständig arbeitende Menschen, die muss ich machen lassen, die sind leistungsstark, die wollen selber einfach vorwärts kommen und Dinge auch im Blick haben. Während manchmal Konzernstrukturen ja so sind, wenn es sehr patriarchisch geführt ist, wenn es sehr spielregelkonform gelebt wird, dass ich dann auch sehr strukturbedürftige Mitarbeiter anziehe. Also die, die immer wissen müssen, dass du der Chef bist, ja, die mit dem Du oder mit dem Stefan Schwierigkeiten
genau. Hätten. Genau, dann sind wir wieder in dem Quadrantenmanagement. Dann sind wir wieder da drin, da sind die Strukturen und die Abläufe und die Prozesse sind wieder diejenigen, die eigentlich etwas definieren. Aber dann geht es einfach um das als richtig oder falsch und es geht nicht mehr um Sinnorientierung. Und dann bist du ganz schnell bei Menschen, die das tatsächlich auch brauchen, sowohl für ihre Identität, dass sie wissen, ich habe jetzt mein sicheres Nest und dann Ende des Monats bekomme ich da irgendwie noch, ja, habe ich noch ein bisschen Geld übrig und dann kriege ich sicher mein Gehalt überwiesen. Und aber das ist dann nicht das Klientel, was wir in der Form anziehen. Eine ehemalige Mitarbeiterin von mir, die Steffi Burkhardt, ich nehme an, wahrscheinlich kennst du sie, ja, in ihrer Arbeit. Ja. Sie hat sich als Generation Y-Expertin spezialisiert. Die erzählt auf ihren Vorträgen immer so ein Beispiel, wie sie bei einem großen Konzern gearbeitet hat und es die Unternehmensrichtlinie gab, man müsse, wenn man eine Treppe runterläuft, den Handlauf benutzen. Also sich festhalten an einem Handlauf. Und ich weiß, wie sie dann damals einmal völlig irritiert erzählte, sie war Sportstudentin, hat bei Tough Mudder mitgemacht und so, also ein fittes junges Mädel. Und die sei dann von ihrem Chef darauf hingewiesen worden, als sie einfach die Treppe runterlief, sie möge bitte schon den Handlauf benutzen. Und die hat am Anfang erstmal darüber gelacht, weil sie das für einen Witz gehalten hat. Und hat sich umgedreht und sieht, wie alle Mitarbeiter tatsächlich, wie so, sie sagt immer, wie so eine Entenfamilie, den Handlauf nutzen, runter sind. Und das ist natürlich, das ist so giftig, das ist so Das ist, also kein Mensch, keiner mit ein bisschen Selbstrespekt und ein bisschen Personality oder Leistungswillen wird Lust haben, in sowas langfristig zu arbeiten.
Ja, und ich verliere und ich verliere die leistungsstarken Performer dadurch natürlich.
Na klar, also das guckt sich ein Performer einmal an oder zweimal an und dann sagt er, ist das hier Kindergarten? Und dann ist er weg. So, und dann stell dir mal vor, jetzt hast du noch ein bisschen so einen Ego-Chef, der das vielleicht gelernt hat und das Allerbeste will und der ist vielleicht Mitte 50 und hat über die letzten Jahrzehnte auf diese mit dieser Strategie, ne, der ist ein reines internes Konzernwesen, welches da draußen auf dem Markt nicht mehr funktioniert und auch mit diesem Beispiel Humor oder mit dieser Kultur, die ich gerade schildere, gar nichts anfangen kann. Ja. Das schließt sich halt aus. Also ein Performer braucht eine lange Leine. Ein Performer braucht Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Dafür braucht er eben die Abwesenheit von Strukturen, eine gewisse Lockerheit. Gerne innerhalb eines festen vorgegebenen Rahmens, aber eben eine gewisse operative Lockerheit.
Also beeindruckend, total beeindruckend, was ihr aufgebaut habt, was du geschaffen hast, wie intensiv du dich auch da mit Veränderungen beschäftigst. Danke dir sehr, dass du uns Einblick gibst auch in eure Struktur, in euer Unternehmen, in deine Art zu arbeiten und auch in deine Art Humor erstmal als Person, als Redner, als Trainer zu benutzen, so geplanten Humor. Und danke dir aber auch für deine Reflexion, Humor als Führungskraft einzusetzen.
Super. Liebe Eva, sehr, sehr gerne. Ja, cool. Sehr schön.
Ich danke dir.
Ja.
Ich danke dir.
Dankeschön. Ich danke dir.
Humorexpertin fragt Führung.
Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar.
Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.